was mir hilft, nicht zu einem von Ängsten zerrütteten, bitteren Wesen zu mutieren, ist kreative Arbeit, ist das Schreiben. Was für mich einfach der Weg ist, raus aus Ängsten und allen möglichen unangenehmen Zuständen, ist die regelmäßige Arbeit am Text. Das rettet mich.
Sagt Isabel Graf, Kunsthistorikerin, Kritikerin, Kuratorin und Romanautorin. Denn soeben ist ihr neuestes Buch Angst und Geld erschienen. Ein monologischer Roman, über den wir heute sprechen werden. Und über Angst und Geld wollen wir mit ihr sprechen. Und was Angst und Geld mit Kunst zu tun haben. Auch darüber können wir mit Isabel Graf reden. Vor allem aber auch über die Rolle von Kritik und Kunstkritik. Warum das wichtig ist, warum wir mehr davon brauchen und warum es gar nicht so leicht ist, gute Kritik überhaupt zu üben. Herzlich willkommen im Podcast Kunstpause, Isabel Graf.
Vielen Dank.
Starten wir mit dem Werk, was Sie sich für die Kunstpause ausgesucht haben. Und zwar ist es diesmal Eduard Manet. Im Wintergarten heißt das Werk. Es ist in der Alten Nationalgalerie zu sehen und wird eigentlich nur sehr, sehr selten ausgeliehen. Ich glaube zuletzt nach Chicago ins Art Institute. Und wir haben im Gegenzug, hatte Ralf Gleis organisiert, dass der Kai Bott statt im Regen nach Berlin kommt. Aber im Wintergarten ist ein sehr besonderes Gemälde. Das Ehepaar Guimet ist zu sehen in einem, ja, wie man auch sagt, Treibhaus. Das war auch Ursache für einen Skandal, denn das Gemälde galt bis 1904 noch als sehr anstößig, obwohl man niemanden sieht, der nackt ist. Beide sind angezogen. Das einzig Nackte ist die nicht behandschuhte Hand von Madame Guimet und ja.
Und auch die nicht behandschuhte Hand von Monsieur Guimet.
Richtig.
Beide haben etwas spitze Finger.
Und die Zigarre. Und die Zigarre. Die Zigarre führt aber dazu, dass sich die Hände nicht berühren. Madame schaut auch den Bildbetrachter gar nicht an und auch ihren Ehemann nicht an, sondern schaut auf irgendein Ziel außerhalb des Gemäldes heraus. Das Bild ist, finde ich, sehr groß und das Ehepaar ist eben in einer so dschungelartigen Treibhausszene zu sehen. Und eigentlich kann man gar nicht fassen, dass das Bild ein Skandal war. Ich glaube aber auch gerade aufgrund der Tatsache, dass es im Treibhaus gezeigt wird, dieses Ehepaar im Treibhaus gezeigt wird, was früher eher so ein Ort für erotische Szenerien und Affären war. Aber genug zum Bild. Isabel, warum haben Sie sich dieses Bild gerade ausgewählt, über das wir jetzt sprechen wollen?
Einerseits bestimmt auch wegen seines Status im Werk von Manet. Ich glaube, an diesem Bild lässt sich so ungefähr alles zeigen, was ich an Manet wichtig finde. Erstmal Manets großes Interesse an weiblichen Lebenswelten und an der Mode. Wenn man genauer betrachtet, wie Madame Jules Guimet gemalt wurde, dann sieht man, dass sie dort sitzt wie eine Schaufensterpuppe mit leerem Blick, ins Leere starrend. Sie trägt einen gelb, fluffig gemalten Federhut. Ihr Kleid, das in Falten auf die Bank fällt, ist in so grau-weißlich geschmierten Tönen gemalt, die Materialität der Farbe und auch den Pinselstrich ins Spiel bringen. Dann gibt es eben ein großes Interesse auch an Inszenierung, an Pose bei Manet eigentlich immer. Wenn man sich Manets Figuren genauer anschaut, dann sind die immer inszeniert und deren Lebendigkeit ist eine produzierte, eine künstliche. Es geht einfach darum zu zeigen, wie gesellschaftliche Konventionen selbst in unsere Körperhaltung hineinragen. Und das ist an der Steifheit dieser Schaufensterpuppenartigen Madame Jules Guimet abzulesen. Was ich auch unglaublich interessant finde an dem Bild, ist die Art und Weise, wie doch eine Art schlüpfrige Stimmung aufkommt. Es ist eine Szene, in der die männliche Figur sich der weiblichen Figur annähert. Die weibliche Figur scheint wie abwesend und geht auf diese Annäherungsversuche nicht ein. Das Bild wurde in den damaligen Karikaturen als Überrumpelungsversuch eines galanten Herrn bei einer Dame gelesen. Also dass das abgebildete Ehepaar wirklich existiert, dass dieses Paar Guimet porträtiert wurde, spielte in der Rezeption gar keine Rolle. Interessant ist zudem, dass die Guimets Besitzer eines Modekaufhauses waren. Frau Guimet, Jules Guimet, galt als eine der elegantesten Frauen in Paris. Also das muss man vielleicht auch noch dazu wissen. Zeigt wieder dieses Interesse von Manet an der Mode, weil ich glaube, dass die interessantesten Künstlerinnen von Manet zu Warhol waren mit der Mode im Bunde, haben verstanden, dass sich an den Zeichen der Mode Gesellschaft ablesen lässt und dass man sich damit einfach auskennen muss. Und das leistet dieses Bild. Dann liebe ich an dem Bild die Art und Weise, wie es ein Porträt ist und zugleich fast ein Landschaftsbild, eben durch diesen Wintergarten und die opulenten Pflanzen im Hintergrund, die aber gleichzeitig wie eine künstliche Tapete aussehen und ganz klar machen, wir sind Dekor, wir sind hier Verzierung. Also wieder Lebendigkeit als Künstlichkeit. Und generell ist natürlich an diesem Topos des Wintergartens, dans la serre heißt es auf Französisch, auch interessant, dass der Wintergarten ein Zwischenraum ist, zwischen innen und außen. Und hier haben wir etwas, was wir paradigmatisch immer bei Manet finden, das Interesse an Zwischenräumen, in denen die äußeren Bedingungen, Zwänge, Konventionen in das Innenleben, Körperhaltungen, Selbstverständnisse hineinreichen. Und auch das zeigt dieses Bild auf wunderbare Weise.
Es ist auch die Zeit der Zwischenräume. Es ist die Zeit, kurz danach wird, glaube ich, das Passagenwerk entstehen von Benjamin. Ja. Es ist die Zeit der großen Boulevards mit den Hotels, den Bahnhöfen, den Kinos, den Theaterfoyers. Also es sind viele Zwischenräume, die in dieser Zeit auch entstehen und die so ein Flirren zulassen.
Genau. Und gleichzeitig gibt es eben auch ein Interesse an Formen wie der Bank, die dort abgebildet ist und gemalt wurde. Die Bank verhilft dem Bild zu einer vertikalen Struktur. Und das finden wir auch oft bei Manet, wenn man an die Themen denkt, die sich in seinen Bildern oft finden, wie Balkon. Da geht es auch immer um diese vertikalen Streben, die dem Bild ja eine fast rasterhafte Struktur geben. Und ich glaube, auch diese Zwischenräume sind symptomatisch, weil sie Zweideutigkeiten zulassen. Wir sind weder innen noch außen. Es ist ein Ehepaar, aber zugleich eine Anbandlungsszene. Sie tragen Ringe, aber diese phallische Zigarre scheint doch auf ein sexuelles Interesse hinzuweisen, das sich vielleicht außerhalb der Ehe stattfindet. Vielleicht handelt es sich um Ehebruch. Man weiß es nicht.
Ich wollte gerade sagen, sie sind natürlich durch diese Ringe total verbunden und gleichzeitig weiß man, dieses Paar ist zum Zeitpunkt, als es gemalt wird, doch weit voneinander entfernt.
Absolut, das ist eben
zumindest will man es reinlesen.
Ja, ich meine, die Geschlechterverhältnisse werden bei Manet oftmals als etwas sehr Kompliziertes, so nach dem Motto it's complicated, dargestellt, weil man hier ja eine männliche Figur sieht, die versucht, Kontakt aufzunehmen, vergeblich, die sich der weiblichen Figur zu nähern versucht, aber nicht in ihre Lebenswelten einzudringen vermag. Und wenn man dann noch überlegt, dass diese männliche Figur so aussieht wie Manet, könnte man denken, es ist eine Metapher dafür, wie Manet oft vergeblich vielleicht versucht, sich in weibliche Lebenswelten hineinzudenken, sich dem anzunähern, malerisch.
Und vielleicht auch eine gewisse Sprachlosigkeit auch innerhalb von Ehen und Beziehungen, die man ja auch heute genauso hat wie damals. Also dieser leere Blick der Ehefrau, dieses Ignorieren und dieses hochgeschlossene Kleid und dieses fast schon Abschotten ihres Ehemannes, das finde ich als sehr besonders. Und da muss ich sagen, das ist auch wirklich, also man sieht einfach sehr viel Unausgesprochenes, vielleicht auch unausgesprochene Konflikte und Themen, die die beiden umtreiben.
Ja, und zugleich erfüllt Madame Jules Guimin ihre Rolle als Frau des Modekaufhausbesitzers und eleganteste Frau in Paris perfekt, indem sie nämlich dezidiert ausstaffiert da sitzt und die Pose über alles stellt, über die Interaktion mit ihrem Mann. Die Pose ist das, was hier zählt.
Es ist interessant, dass Sie auf den letztlich sozialen und auch finanziellen Hintergrund des Paars Guimet zu sprechen kommen, weil Sie ohnehin sehr an ökonomischen Zusammenhängen interessiert sind. Immer wieder in Ihrem Schreiben haben Sie sich die Frage gestellt, was ist eigentlich genau der ökonomische Hintergrund der Akteure im Kunstumfeld? Ich sage jetzt bewusst erstmal noch nicht im Markt, dann aber auch im Markt. Und letztlich auch ein Thema, was Sie im aktuellen Roman behandeln, wo es auch um ganz existenzielle wirtschaftliche Fragen geht, die sich eine Kritikerin, die vielleicht ein bisschen was mit der Autorin zu tun hat, vielleicht auch nicht, denen sie ausgeliefert ist. Existenzielle finanzielle Zwänge, die eigentlich, wie es einmal heißt, von dem Geld, was sie erwirtschaftet, sich keinen Wohlstand aufbauen kann, sondern es klappt gerade so. Ein linkes Material Girl, so wird sie auch mal beschrieben. diese ökonomische Beschäftigung, was hat sie daran eigentlich Zeit ihres Schaffens immer wieder interessiert? Oder warum dieser Blick, der dann doch auch gleich versucht, die Kunst mit dem weltganzen politisch, sozial, wirtschaftlichen Konstrukt oder Gewebe zu verbinden?
Ja, da gibt es jetzt zwei Antworten. Einerseits würde ich sagen, als Kunstkritikerin ist mir aufgefallen von Anfang an, dass es eine Tendenz gab, im Betrieb den Markt als das ganz andere anzusehen, über das man nicht spricht, als das Böse, als das Kompromittierende. Und das gilt auch für viele Kunsthistorikerinnen, die sich für das Marktgeschehen nicht interessieren. Und ich habe immer eher die Meinung gehabt, dass es Kunst als moderne Kunst, wie wir sie seit dem 18. Jahrhundert kennen, also als etwas, von dem die idealistische Ästhetik behauptet hat, sie sei zweckfrei und interesselos, setze sich ihre eigenen Zwecke, dass es diese Idee einer autonomen Kunst eigentlich nur geben konnte, weil es einen Markt gab, der großes Interesse an autonomen Wertgegenstände hatte und nicht etwa an Arbeiten, die unter Auflagen der Zünfte produziert werden. Also dass sozusagen für mich sind Kunst und Markt eine Art Wechselverhältnis. Das gehört für mich zusammen. Das ist sozusagen die eine Antwort. Und die andere Antwort ist eher soziologischer Natur. Ich habe beobachtet, dass ich selber und auch viele Kolleginnen von mir angetreten bin in den späten 80ern und frühen 90er Jahren als Kunsttheoretikerin, Kunstkritikerin in dem Glauben, dass allein das symbolische Kapital zähle. Und allein darauf kam es auch mir an. Mir ging es um die Wahrheit. Mir ging es darum, Anerkennung für meine Inhalte zu bekommen. Mir ging es nicht um Geld. Man musste zwar irgendwie über die Runden kommen, aber Geld war nicht das Entscheidende. Und das hat sich auch auf anderen Ebenen gezeigt, wenn ich zum Beispiel an die Tischordnungen der Dinner denke in den späten 80er und frühen 90er Jahren, dann war es so, dass die Theoretikerinnen und Kritikerinnen, die saßen am wichtigsten Tisch, neben den Sammlerinnen, neben den Galeristinnen, neben den Künstlerinnen und wurden respektiert und deren bedeutungsproduzierende Arbeit wurde als unerlässlich angesehen. Das hat sich, denke ich, in den letzten 10, 15 Jahren auch im Zuge der Ökonomisierung der Kunstwelt geändert. Jetzt ist nicht der Symbolwert der künstlerischen Arbeit das Ausschlaggebende, sondern ihr Marktwert. Es gibt zahlreiche künstlerische Arbeiten, die werden als wichtig angesehen, weil sie teuer sind. Es geht auch in der Diskussion um Kunst immer weniger um das, was sie spezifisch leistet oder erkenntnistheoretisch vielleicht leistet, sondern es geht auch sehr viel um Fragen des Erfolgs. Und plötzlich wird es wichtig, ob man eine Eigentumswohnung hat oder nicht. Und plötzlich werden markterfolgreiche Künstlerinnen hofiert. Man wirft sich vor ihnen in den Staub, was in den späten 80ern, frühen 90ern undenkbar gewesen wäre. Da war es umgekehrt. Da hat ein Markterfolg eher skeptisch gemacht. Und diese Verschiebungen interessieren mich. Denen möchte ich auf den Grund kommen und ich möchte auch mir die Frage stellen, was bedeutet das? Was bedeutet das für die Akteurinnen? Was bedeutet das auch für jemanden? Für mich, wenn Geld plötzlich so wichtig und alles entscheidend darüber ist, ob jemand Anerkennung bekommt oder nicht. Ich meine, wir befinden uns augenblicklich in der Situation, wo sich die Dinge vielleicht wieder ein bisschen neu sortieren werden. Es gibt ja aktuell so eine Art Kunstmarkt-Crash zu beobachten. Und da werden wir sehen, ob Kritik und deren Werturteile vielleicht wieder wichtiger und gefragter sein werden. Aber zum Zeitpunkt, da ich dieses Buch geschrieben habe, ist mir einfach aufgefallen, dass auch unter meinen Kolleginnen und Kollegen, die sich nie über Geld Gedanken gemacht haben und auch nicht machen mussten, plötzlich Geld, kann man seine Wohnung noch bezahlen? Was bedeutet es, zur Miete zu wohnen und einem Vermieter ausgeliefert zu sein, zumal in Berlin? Dass all diese Fragen plötzlich wahnsinnig wichtig werden und in den Vordergrund rücken.
In Ihrem Roman beschreiben Sie eine Protagonistin, die auch im Kunstbetrieb arbeitet Und Sie haben das, glaube ich, in einem Interview so schön beschrieben, von einem Angsterlebnis zum nächsten Angsterlebnis schreitet und den Leser mitnimmt bei diesen Erlebnissen. Und Sie haben gerade das Stichwort Dinnersitzordnung erwähnt. Die Protagonistin nimmt uns ja in ihrem Roman auch mit, wie diese ganzen Regeln des Kunstbetriebs, diese Spielregeln funktionieren, welche Ränge es da gibt und wie die Rangordnung ist. Wenn Sie jetzt so die 80er vergleichen mit heute, wo sitzen denn Kunstkritikerinnen heute am Dinnertable? Hat sich das so verschoben, dass man nicht mehr diese Relevanz wie früher einmal ablesen kann, weil es eben diese Geldorientierung gibt? Oder wie darf ich das verstehen?
In meinem ersten Buch In einer anderen Welt, das aus Miniaturen besteht, gibt es einen Eintrag zum Thema Dinner. Und da beschreibe ich, wie man als Kunstkritikerin oftmals am sogenannten Katzentisch landet mit den Mitarbeiterinnen der Galerie. Das ist auch sehr nett und sehr interessant. Und vielleicht mit dem Steuerberater. Und dass sich das zentrale Geschehen, sozusagen, wo sich die geldpotenten Sammlerinnen aufhalten, an einem anderen Tisch abspielt. Das ist übrigens auch nicht notwendig immer so. Ich hatte den Eindruck, nachdem ich diesen Eintrag zum Dinner geschrieben habe, änderte sich in der Einladungspolitik etwas, was mich betraf. Und plötzlich finde ich mich jetzt doch wieder am wichtigen Tisch wieder. Wobei man sich vielleicht ohnehin die Frage stellen müsste, ob diese stark hierarchisierten Sitzordnungen eine Zukunft haben. Ob sie nicht mit dazu beigetragen haben, dass der Kunstbetrieb als nicht mehr ganz so attraktives Milieu wahrgenommen wird, zumal von Leuten, die aus anderen Milieus kommen. Das ist jedenfalls meine Beobachtung. Früher fanden es Leute aus der Musik- oder Filmwelt auch super, irgendwie auf einer Vernissage und anschließend beim Dinner eingeladen zu sein. Und mittlerweile sagen die mir, du, also auf dieses hierarchische Milieu, wo es immer nur um Geld geht, da habe ich eigentlich keine Lust, ich komme nicht.
Texte zur Kunst haben Sie vor 35 Jahren gegründet, eine Zeit, wo es noch andere Sitzordnungen gab. Jetzt haben Sie gerade gesagt, in dieser Zeit ist Geld immer wichtiger geworden. Ist dadurch, wäre meine Frage, die Kunst immer unwichtiger geworden? Oder was ist da genau passiert? Was für eine Verschiebung hat da vielleicht stattgefunden in den Bewertungsmaßstäben dessen, was Kunst ist und worum es eigentlich geht?
Es kommt darauf an, aus welcher Perspektive wir uns das angucken. Wenn wir uns das soziologisch angucken, dann können wir feststellen, dass etwas, was im späten 19. Jahrhundert zu Zeiten von Manet erfunden wurde, nämlich das von Harrison White sogenannte Dealer-Critic-System, also ein System, das die Salonkultur ablöste, wo einzelne Galeristen mit einem Programm angetreten sind und ihre Künstlerinnen über Jahrzehnte begleitet haben und flankiert von Kritikerinnen, die verantwortlich waren dafür, diese Arbeiten mit Bedeutung zu versehen, dass dieses System, in dem Galeristinnen und Kritikerinnen die maßgeblichen Figuren waren, durch verschiedene Mutationen gegangen ist seither. Ich würde sagen, es gab dann so in den 60ern, gab es einen Wandel, in dessen Folge die Sammlerinnen wichtiger geworden sind. Und dann gab es nochmal einen Wandel in den 80ern und 90ern, infolgedessen die Kuratorinnen und dann auch die Agentinnen wichtiger geworden sind. Und ich würde schon sagen, innerhalb dieses immer hierarchisch organisierten Zusammenspiels unterschiedlicher Akteurinnen spielen die Kritikerinnen mittlerweile die Rolle sozusagen der armen Verwandten, denen sehr viel weniger Macht zukommt als noch in den 1940er, 50er Jahren. Ich habe mich zum Beispiel mal mit einem Schriftsteller und Kritiker namens Francis Ponge befasst. Und es ist sehr interessant, wenn man sich dessen Schriftverkehr anguckt. Ponge wurde von einem Künstler wie Fautrier, Jean Fautrier, geradezu angefleht, doch bitte ein oder zwei seiner Bilder im Gegenzug zu einem Manuskript zu nehmen. Und das zeigt uns, dass sozusagen die Arbeit eines Kritikers zu der Zeit als sehr, sehr wichtig angesehen wurde, die mindestens so viel wert war wie zwei Bilder. Wenn man heute guckt, was Kritikerinnen verdienen, im Vergleich zu dem, was einige der markterfolgreichen Künstlerinnen verdienen, über die diese Kritikerinnen schreiben, dann ist die Diskrepanz grotesk und eigentlich nicht in Ordnung.
Sie haben gerade gesagt, dass es beim Schreiben auch darum geht, die Kunst mit Bedeutung aufzuladen, zu versehen oder überhaupt erst eine Bedeutung zu schaffen. Wenn wir uns diese 35 letzten Jahre anschauen, wer sind denn heute diejenigen, die Bedeutung schaffen? Und warum ist der Kritiker, die Kritikerin überhaupt in diese Katzentisch-Situation geraten, die Sie beschrieben
haben? Ich glaube, die Art der Bedeutung hat sich geändert. Während es bis in die 90er hinein die symbolische Bedeutung des Kunstwerks war oder der Symbolwert der künstlerischen Arbeit, der sich aus verschiedenen Dingen speist, Ausstellungen, Kuratoren, die das unterstützen, Peers, die das gut finden, Kritikerinnen, die darüber geschrieben haben. Dieser Symbolwert war entscheidend und Kunstwerke spalten sich ja jedenfalls nach meinem Dafürhalten in zwei Wertformen auf, in den symbolischen und den Marktwert. Der Marktwert ist ein Wert, der sich durch den Preis ausdrückt. Und zwischen diesen beiden Wertformen gibt es durchaus eine Art von Spannungsverhältnis. Und ich glaube, dass die große Bedeutung, die der Symbolwert hatte, als Texte zur Kunst angetreten ist. Und wir haben zur Herstellung dieses Symbolwerts mit den Texten, die wir veröffentlicht haben, natürlich maßgeblich beigetragen, würde ich mit aller Bescheidenheit sagen wollen, dass dieser Symbolwert inzwischen wichtiger ist als der Marktwert, sprich der Preis. Und die Bedeutung sich verschoben hat, jedenfalls für die Auktions- und Marktsphäre. Insider sehen das natürlich anders. Insider lachen darüber, was für Künstlerinnen auf den Auktionen hochgehandelt werden und schenken dem keine Autorität und keinen Glauben. Aber junge Sammlerinnen, die, sagen wir mal, ein Start-up haben, die gucken sich diese Auktionsergebnisse an. Und die Auktionsergebnisse werden fälschlicherweise gleichgesetzt mit künstlerischer Relevanz. Das ist das Problem.
Sie erwähnen gerade das Stichwort Startup. In Ihrem Roman kommt auch ein Akteur der Startup-Szene vor. Ich habe das gelesen und kann mir genau diesen Typus auch direkt vorstellen. Die Protagonistin im Roman wird beauftragt, den Startup-Millionär zu beraten und führt ihn in wirklich die besten Galerien und in die Hinterzimmer und lässt ihn Sachen sehen, die sonst nicht unbedingt jeder zu Gesicht bekommt. Und das Ergebnis aber dieser, naja, nicht wirklich zustande kommenden Zusammenarbeit ist aber, dass der Startup-Mensch am Ende sagt, ich werde mich nochmal auf ein paar Auktionen selber umgucken. Und im Grunde diese Expertenberatung, die ihm ja vorgelegt wird und die er einfach nur zustimmt annehmen könnte, abschmettert und sagt, ich kann das eigentlich selber viel besser. Sind wir irgendwie im Bereich der Kunstkritik, aber auch in anderen Sphären inzwischen da gelandet, dass wir uns selber viel öfter irgendwie selber in die Rolle der Experten bringen und nicht mehr die antreten lassen, die das wirklich gut können? Also gerade diese Szene im Roman beschreibt es ja so gut, dass sich ein Start-up-Mensch offensichtlich zutraut, auch die Rolle eines Kunstkritikers einzunehmen und das selber einfach auch genauso gut hinzubekommen.
Bei aller berechtigten Kritik am Expertentum, die man auch von links ja üben kann, würde ich sagen, dass wir es andererseits derzeit in Zeiten, in denen ein Trump regiert, der sich erstmal vom Expertentum völlig frei gemacht hat und sich ja sozusagen nur von Amateuren umgeben sieht im Moment in seiner Regierung. Wenn man sich das anguckt, diese Abwertung von Expertenwissen, die, glaube ich, allgemein zu beobachten ist, dann ist das in der Kunstwelt ein Sonderfall davon, dass sozusagen Expertenwissen nicht mehr so hoch geschätzt wird. Es gibt aber noch zwei zusätzliche Probleme. Problem eins, in dem Buch wird eine Begegnung geschildert, die ist gegendert. Da ist der junge Start-up-Millionär und da ist die etwas ältere Kunstkritikerin. Und dieser Start-up-Millionär will sich von einer Frau nichts erzählen lassen. Er trägt es nicht, dass diese Frau ihm überlegen ist in puncto Wissen über Kunst und vielleicht auch sonst in anderen Aspekten, fühlt sich dadurch symbolisch kastriert, bestraft sie, indem er sagt, ich werde mich jetzt auf Auktionen selber umsehen. Und dann gibt es noch dieses andere Problem, das man oft beobachten kann. In den letzten Jahren ist mir das auch immer wieder widerfahren, dass man Leute aus dem Bereich Wirtschaft trifft, die darauf bestehen, dass sie Kunst nach Bauchgefühl kaufen, was sie in keinem anderen Bereich machen würden. Aber im Bereich Ästhetik gehen sie davon aus, dass ihr eigenes Bauchgefühl sie schon den richtigen Weg weisen wird. Was völlig grotesk ist, weil das Bauchgefühl führt natürlich nur ins Verderben und in Fehlkäufe. Aber diese Hybris gemischt mit so präpotentem ich weiß, was gut ist, das ist eine Haltung, die mir auch häufig begegnet und die sich dann richtet gegen das Wissen der Kunsthistorikerin, die sich historisch, soziologisch, philosophisch mit diesen Sachen beschäftigt hat und die einem vielleicht erklären könnte, warum die eine Arbeit relevanter ist als die andere und auch in Zukunft relevanter sein wird, weil sie nämlich auch unter ihren Peers geschätzt wird. Auch dieses langfristige Denken ist völlig aus der Mode gekommen. Also es geht ja meistens um den kurzfristigen Spekulationsgewinn.
Oder um den Bedeutungsgewinn, wie bei der Figur Sabine Morath, die in dem Roman auch auftaucht, die es tatsächlich geschafft hat, wie die Romanerzählerin beschreibt, innerhalb kürzester Zeit eigentlich auch zu shoppen und sich dadurch eine Bedeutung zu verleihen und einen sozialen Status zu kaufen. Was passiert da genau, wenn Kunst dafür in Beschlag genommen wird? Mit der Kunst auch, das frage ich mich.
Ja, ich
auch abseits ihres Romans.
Ja, ich glaube jetzt nochmal zurück zum Roman. Was mir an dem Punkt wichtig war, ist zwei Sachen zu zeigen. Einerseits etwas, was mich am Kunstbetrieb immer fasziniert hat. Und zwar die Schnelligkeit, mit der man hier Karriere machen kann. Das ist ein soziales Universum, das in bestimmten Hinsichten durchlässig ist und große Fluktuationen zulässt, in anderen Hinsichten jedoch vollständig elitär und abgeschottet. Und dieser Doppelcharakter des Kunstsystems hat mich immer fasziniert und interessiert. Und die Figur Morath steht genau dafür, dass hier eine Frau, deren Aushängeschild im Grunde genommen hauptsächlich ihr Geld ist, erstmal belacht wird, weil sie versucht, Fuß zu fassen in diesem Milieu, dann aber in kürzester Zeit von allen hofiert wird, weil sie so viel kauft. Und das sei ihr auch gegönnt. Das heißt einfach nur, es gibt diese Doppelung aus Schließung und Öffnung, die sich an dieser Figur sehr gut zeigt. Also das war eigentlich der Punkt, der mich hier interessiert hat, dass solche rasanten Aufstiege möglich sind und dass es auch durchaus möglich ist, sich einzukaufen in den Kunstbetrieb, mit Hilfe vielleicht von Beraterinnen und Beratern. Und das ist auch etwas, was ich moralisch gar nicht verurteilen würde. Interessant ist für mich, dass man diesen Sammlerinnenfiguren, die sich einkaufen und auf Beraterinnen angewiesen sind, dass man ihnen natürlich ihre Unsicherheit in Sachen Beurteilung von künstlerischen Arbeiten anmerkt. Und es ist klar, die kommen dann doch ins Schlittern, wenn es darum geht, die Dinge zu diskutieren. Und auch das habe ich versucht zu beschreiben.
Können auch nicht immer alle Namen bei sich behalten.
Genau.
Aber da ist natürlich auch das Interessante, was Sie gerade sagten, diese Widersprüchlichkeit der Kunstwelt. Würden Sie sagen, das ist ein Bereich unserer Gesellschaft, wo Widersprüche besonders gut auszuhalten sind oder besonders sichtbar werden überhaupt? Also die Widersprüchlichkeit.
Auf jeden Fall. Und wahrscheinlich bin ich auch deshalb bei aller Kritik immer noch gerne eine Mitspielerin in diesem Milieu, weil es dort Gegenbewegungen zu beobachten gibt, die mich zum Beispiel interessieren. Es hat mich auch immer interessiert, wie es sein kann, dass ein soziales Universum einerseits fast archaische Rituale pflegt, eben besagte Dinner, wo dann auf den Tischen gestanden wird, wo es exzessiv hergehen kann, wo alle quasi miteinander befreundet sind, wo alles sehr informell ist, wo es keine Regeln, keine Formalisierungen gibt. Einerseits und andererseits.
Pilgerstätten.
Einerseits und andererseits ist es aber total corporate und knallhart businessmäßig. Mhm. Und diese Doppelung ist zum Beispiel auch was mich interessiert. Deshalb bleibe ich dran. Hinzu kommt, dass ich mich wirklich für Kunst interessiere. Ich finde nach wie vor, dass es künstlerische Arbeiten sind und nicht etwa Objekte aus der Luxusindustrie und Modeindustrie, die mich intellektuell herausfordern.
Wobei sich auch das, wobei sich auch das geändert haben dürfte. Sie haben ja schon relativ unmissverständlich klar gemacht, dass in den letzten 35 Jahren das Geld eine immer größere Rolle gespielt hat. Das hat auch was mit der Öffnung der Märkte nach Asien, Middle East, Russland zu tun. Russland jetzt wieder weniger, aber das wurde ja erstmal, das System wurde erstmal mit sehr viel Kapital geflutet. Dementsprechend ist der Bewertungsmaßstab Geld wichtiger geworden, wie gerade beschrieben. Ich würde schon sagen, dass auch Genres der Kunstproduktion hervorgebracht wurden in diesen letzten 35 Jahren, die diesem Geldbürgertum oder den Geldausgebern oder der Kapitalkunst oder wie auch immer wir sie belabeln wollen, versuchen nachzueifern. Also es sind auch neue Kunstgenres entstanden.
Zum Beispiel?
Das ist eine Frage, sowohl im Negativen wie im Positiven. Ich würde sagen, dass selbst eine Anne Imhoff im sich entziehen wollen eigentlich Teil genau dieses Geldsystems ist.
Naja, ich würde noch weitergehen und sagen, es gibt unterschiedliche Marktsegmente innerhalb dieses Marktes. Es gibt den kommerziellen Markt, der aus dem Primär- und dem Sekundärmarkt besteht. Aber es gibt auch etwas, das ich als Markt des Wissens bezeichnen würde. Das sind zum Beispiel Kunstinstitutionen, aber auch Kunstakademien. Und auch das, was dort zirkuliert, zirkuliert nicht außerhalb der Marktsphäre. Zwar in einem relativ geschützten Raum, aber dennoch in Kommunikation mit Marktbedingungen. Von daher denke ich, da kommt man nicht raus. Es ist wichtig, diese Nuancen zu erkennen und nicht zu totalisieren, so nach dem Motto, und alles dient jetzt nur noch dem Markt. Nein, aber sich auch klar zu machen, dass es sozusagen kein Jenseits der Marktwirklichkeit gibt, in dem Moment, wo ein Kunstwerk zirkuliert. In welcher Form auch immer, ob es besprochen wird in einer Arbeitsbesprechung, in meinem Seminar oder ob es auf der Manifesta gezeigt wird oder in einer Koje, ist es marktförmig gemacht worden. Nur haben diese Märkte natürlich jeweils ganz unterschiedliche Regeln und Kriterien.
Aber da ist zum Beispiel, finde ich, aber wir können auch gerne über andere Beispiele sprechen, die genannte Anne Imhoff, ein interessanter Fall, auch wieder eines Widerspruchs, weil Sie gerade über Widersprüche sprachen, die sowohl in der Koje funktioniert mit Kratzbildern, als auch in der absolut evasiven Performance, die man eben nicht besitzen kann.
Ja, wobei das muss man sich dann, glaube ich, schon genauer angucken, weil auch die Performances von Anne Imhoff produzieren, wie jede Performance, Relikte, die man kaufen kann und die ihren Wert darüber beziehen, dass sie im unmittelbar physischen Kontakt zu dieser Performance standen. Diese Relikte, das können Aufzeichnungen sein, Fotografien, Videos oder Props, die es auch braucht, damit sich der Wert an sie dranhängen kann. Die rein vergängliche Performance hat es so auch historisch eigentlich nicht gegeben. Es gibt immer Aufzeichnungssysteme, die dafür sorgen, dass es irgendetwas Materielles, Restmaterielles gibt, an dem man den Wert festmachen kann.
Würden Sie ein anderes Beispiel zitieren, das in jüngerer Gegenwart vielleicht so 1990 noch nicht hätte denkbar sein können, wenn wir über die Veränderungen des Marktes und auch des Sammelns sprechen? Fällt Ihnen da was ein?
Ich glaube, dass es immer falsch ist, davon auszugehen, dass irgendetwas gar nicht möglich gewesen wäre unter damaligen Umständen. Ich glaube, diese Brüche sind nie absolut. Und es gibt immer auch zugleich Kontinuität. Man findet immer historische Vorläufer. Es geht nie darum, so jetzt ist alles anders. Viel interessanter ist es, die Nuancen herauszuarbeiten und einfach festzustellen, hier hat sich was verschoben. Darum würde es mir eher gehen, als zu sagen, hier ist jetzt alles anders als zuvor. Das wäre 1986 so nicht möglich gewesen.
Ich würde gerne noch mal auf einen anderen Aspekt kommen, denn ja, in dem Roman geht es um Angst und Geld, aber was ich auch bemerkenswert fand, war dadurch, dass das Geschehen aus Sicht einer Frau beschrieben wird, zwangsläufig auch die Rolle von Frauen im Kunstbetrieb eine Rolle spielt. Das zeigt sich beispielsweise, wenn sich die Protagonistin mit einem befreundeten Kunsthistoriker trifft und nie irgendwelche Rückfragen zu ihrer inhaltlichen Arbeit bekommt. Man könnte jetzt sagen, ja gut, vielleicht einfach ein desinteressierter Zeitgeist Zeitgenosse, der einfach keine Rückfragen stellt. Aber vielleicht ist das auch symptomatisch für, ich hänge mich mal weit aus dem Fenster, einen bestimmten Männertyp, den es auch nach wie vor gibt. Und Sie erwähnten gerade diesen Start-up-Millionär, der sehr jungenhaft und offenbar auch jung ist und eigentlich, würde man meinen, in einer Welt groß geworden ist, wo Gleichberechtigung und Feminismus ein Riesenthema ist und man eigentlich gar nicht mehr über die großen Unterschiede sprechen müsste. Aber ganz offensichtlich leben wir doch heute in einer Zeit, wo es diese Unterschiede gibt, wo es diese Grenzen gibt, wo Patriarchat ein Stichwort ist, was ja einfach diesen Unterschied nach wie vor aufzeigt und wo sich die Protagonistin in Panel-Talks mit Schulterpolstern und breiteren Schultern wohler fühlt. Ist das tatsächlich eine Beobachtung, die Sie auch nach wie vor für den Kunstbetrieb unterschreiben würden?
Vielleicht absolut.
Für also die ganze Gesellschaft?
Ich würde sagen, der systemische Sexismus, den ich versucht habe, in dieser Szene zu beschreiben. Männlicher Kollege wird von der weiblichen Protagonistin höflich nach dem Stand seiner Arbeit gefragt, monologisiert über seine Arbeitsergebnisse und stellt seinerseits keine Nachfrage an die Kollegin, obwohl die gerade ein neues Buch veröffentlicht hat. Diese Situation ist für Kolleginnen von mir auch absolut alltäglich. Das Interessante daran ist, dass diese Form des Totschweigens Tradition hat und vor allen Dingen im deutschen Kulturbetrieb. Ich kann zu diesem Thema nur das Buch von Nicole Seifert über die Gruppe 47 empfehlen. Das ist ein Buch, in dem beschrieben wird, mit welchen subtilen Techniken der Diskriminierungen die Frauen in der Gruppe 47 ja, totgeschwiegen, ausgegrenzt, erniedrigt und beleidigt, in ihrem schöpferischen Elan gebremst wurden. Und die eine Technik, die auch dort immer wieder genannt wird, ist Totschweigen. Einfach so tun, als gäbe es das alles nicht. Als hätte diese Produktion nicht stattgefunden, als wären diese Bücher nicht geschrieben worden. Und das ist natürlich so eine passiv-aggressive Art, eine Sache sich vom Hals zu schaffen, weil sie bedrohlich ist. Weil diese Frau, die einem da gegenüber sitzt, die so viel macht, das ist too much. Deswegen wehrt man es ab, indem man so tut, als gäbe es das gar nicht. Und verletzt damit natürlich auch Höflichkeitsstandards, indem man eben keine Gegenfrage zur Produktion stellt.
Wir erleben leider im Moment einen ziemlichen Backlash, so haben Sie es vorhin im Vorgespräch beschrieben. Wie erklären Sie sich den? Ist da in den letzten 10 Jahren was total falsch gelaufen oder woher kommt plötzlich diese neue Maskulinität, die von Zuckerberg beschwört und von Trump vorgemacht wird, mit geballten Fäusten bei Attentaten am Rednerpult? Was ist da gerade los?
Ich glaube, jeder Backlash ist ja eine Reaktion ins andere Extrem auf das Vorherige. Und ich habe kürzlich die Memoiren von Angela Merkel gelesen. Und es ist auch sehr interessant zu lesen, wie sehr sie mit Kollegen, männlichen Kollegen zu kämpfen hatte, die sie einfach entmachten wollten. Und zwar über Jahrzehnte alle Mittel ersonnen haben, die man sich überhaupt ausdenken kann, um sie loszuwerden, um sie zu schwächen. Man kann sich vorstellen, dass die letzten 10, 15 Jahre, die ja sozusagen mit einem Erstarken von MeToo und einer Sichtbarkeit von starken Frauen in der Öffentlichkeit einhergingen, dass das von vielen männlichen Kollegen als ja, bedrohliche Kastrationserfahrung wahrgenommen wurde und dass man jede Gelegenheit natürlich ergreift, um das rückgängig zu machen. Das ist doch klar, weil es geht um Macht. Und wenn sich diese Gelegenheit jetzt ergibt, weil die Gesellschaft einen Rechtsruck durchläuft, weil sich in vielen Ländern faschisierende Bewegungen breit machen, dann ist das der beste Moment, um dieses Vorrücken der Frauen wieder rückgängig zu machen und abzuwehren. Also wundern tut es mich nicht.
Gleichzeitig muss man an der Stelle sagen, dass natürlich viele dieser faschistisierenden Bewegungen ganz starke Frauenführerfiguren haben. Und wenn wir nach Frankreich, nach Italien oder auch nach Deutschland gucken, wir sind kurz vor der Bundestagswahl und haben mit Alice Weidel eine wirklich angstmachende Diktatorin auf dem Pult stehen, die auch sich eines Vokabulars bedient und einer menschenverachtenden Weltsicht, die schwer zu ertragen ist.
Ja, aber auch Frauen, siehe Thatcher, können antifeministisch, autoritär und faschistisch sein. Also das ist leider, das Frausein ist oder als Frau identifiziert werden, ist kein Garant gegen nichts.
Und auch Antifeminismus in der eigenen Partei zulassen. Es gibt ja Zitate ihrer Kollegen, die davon sprechen, dass Feministinnen hässlich und grässlich sind. Zitat Ende. Wie kann es dazu kommen, dass da das so weggelächelt wird? Ist das dann das Streben nach Macht, was dahinter steht und wichtiger ist als...
Ich habe jetzt nicht so viel über Alice Weidel nachgedacht. Ich habe ihre Rede auf dem Parteitag gesehen, wo sie ja auch... Hass erfüllt gegen die Gender Studies wettert und prophezeit, dass sie alle Professorinnen der Gender Studies nach Hause schicken wird. Das ist das reine Ressentiment und eine unglaublich bösartige Feindseligkeit, die sich da Bahn bricht. Ich glaube, man muss das sozusagen im Ganzen sehen. Und natürlich sind solche Frauen in der Regel Frauen, die sich selber als Ausnahmefrauen verstehen, die der Meinung sind, dass ihr Geschlecht nie auch nur irgendeine Rolle gespielt hat, dass sie noch nie diskriminiert wurden und dass man nur stark sein muss und erfolgreich und dann geht es schon und dass man selber die Ausnahme von einer Regel ist, die einen selber nicht betrifft. Was diese Frauen eben nicht verstehen, ist, dass es eine Ausnahme nur geben kann unter der Bedingung, dass alle anderen ausgeschlossen bleiben. Und dass sie diese Rolle nur spielen können, weil die anderen ausgegrenzt worden sind. Aber das wissen die meisten Ausnahmefrauen nicht. Die denken, das haben sie sich nur alles selbst zu verdanken und dass ihre Position eben nicht auch ein Struktureffekt ist.
Wir haben über Geld gesprochen und ich glaube, dass Geld auch ein Thema ist, was ganz stark mit diesen politischen Bewegungen unserer Gegenwart zu tun hat. Zu viel Geld auf der einen Seite, dadurch sehr viel Angst, um Ihr Buch zu zitieren, denn da, wo viel Geld ist, ist meistens auch viel Verlustangst. Zu wenig Geld auf der anderen Seite, dadurch auch Überlebensangst. Würden Sie sagen, dass es zu viel Geld in der Welt gibt und dass dadurch die Politik und unsere Gesellschaft so kaputt ist?
Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde das Ganze eher psychoanalytisch aufziehen und mir eher die mentale Verfasstheit der Menschen angucken. Wir machen jetzt eine Ausgabe von Texte zur Kunst zum Thema Todestrieb und Sublimierung und uns interessiert eben die Vorherrschaft von destruktiven Impulsen, die man gerade auf unterschiedlichen Ebenen beobachten kann. Das ist es eigentlich, was, glaube ich, sehr viel ausschlaggebender ist als das Geld. Die Psyche ist, glaube ich, das Entscheidende. Und für mein Buch war es mir auch wichtig, klarzumachen, Angst ist anlasslos. Die Angst braucht nicht ein Objekt wie das Geld, sondern die Angst steckt in uns. Aus psychoanalytischer Sicht ist schon die Geburt ein Erlebnis der Vernichtungsangst und das macht uns aus. Das Ich ist die eigentliche Angststätte, so hat es Freud mal gesagt. Und deswegen werden wir auch dann noch Angst haben, wenn wir Geld haben oder wenn sich die Gesellschaft verändert hat. Das hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Das war eigentlich auch eine der Pointen des Buches, zu sagen, einerseits gibt es diesen Zusammenhang zwischen zunehmenden Angstzuständen und ökonomischer Unsicherheit. Andererseits ist die Angst aber etwas, das tief in uns steckt und uns als Subjekte ausmacht.
Was tun Sie nicht gegen die Angst, sondern mit der Angst? Wie gehen Sie mit Ihren Ängsten um?
Ja, gute Frage. Erstmal ist es, glaube ich, wichtig, diese Ängste mehr oder weniger willkommen zu heißen und, wie es in der Psychoanalyse so schön heißt, durchzuarbeiten. Das heißt, sich mit ihnen wirklich auch zu befassen, sich von ihnen aber auch nicht ins Boxhorn jagen zu lassen. Was mir hilft, nicht zu einem von Ängsten zerrütteten, bitteren Wesen zu mutieren, ist kreative Arbeit, ist das Schreiben, was für mich einfach der Weg ist, raus aus Ängsten und allen möglichen unangenehmen Zuständen ist die regelmäßige Arbeit am Text. Das rettet mich.
Haben Sie ein Lieblingsmuseum und welches ist das?
Das Matisse-Museum in Nizza.
Welches ist Ihr Lieblingsort in Berlin? Oder kann auch woanders sein?
Das Restaurant Hackescher Hof.
Lernen Sie gerade etwas Neues?
Ja, ich beschäftige mich mit der Arbeitswerttheorie von Karl Marx.
Woran sind Sie kürzlich gescheitert?
Am Autofahren.
Und worauf sind Sie gerade neugierig?
Auf das nächste Buch von Deborah Levy.
Sehr schön.
Wunderbar. Herzlichen Dank.
Danke. Muss ich genau überlegen. Vielen Dank. Ja, toll. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert die Kunstpause überall, wo es Podcasts gibt und folgt dem jungen Freunden der Nationalgalerie auf Instagram.